Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Am Wochenende wurde ja vielerorts an den Beginn des Krieges in der Ukraine gedacht, auch bei einem Literaturfestival, das eigentlich in Odessa am Schwarzen Meer stattfinden sollte. Immerhin trägt es die Hafenstadt ja auch in seinem Namen. Wie das Festival jetzt in Bukarest über die Bühne gegangen ist, darüber berichten wir gleich. Von Odessa weit entfernt musste es in diesem Jahr wegen des Krieges in Bukarest stattfinden, das Odessa Literaturfestival. 2015 war es unter anderem von Ulrich Schreiber, dem ehemaligen Leiter des Internationalen Literaturfestivals Berlin, gegründet worden, zusammen mit dem Schweizer Hans Ruprecht. Bei der diesjährigen Ausgabe waren auch deutschsprachige Autorinnen dabei und meine Lesart-Kollegin Stefanie von Oppen. Stefanie, inwiefern war das Festival denn anders als das Odessa-Festival oder was war auch ähnlich? Es hat ja nur noch den Namen der Stadt in sich getragen.
Ja, ganz genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Festival in Odessa noch viel mehr Glamour hatte. Also vor allem auch, was die Räumlichkeiten und die Zahl der Besucher angeht. Nämlich dieses Festival fand in, sagen wir mal, sehr pragmatischen Räumen des Goethe-Instituts in Bukarest statt. Vor allem aus technischen Gründen, damit eben die Menschen auch per Stream verfolgen können, was auf diesem Festival passiert. Aber immerhin, es begleitete uns ein Bild von der Wasserfront und dem Schwarzen Meer durch die Tage an eine Leinwand projiziert, auf Plakaten und auf den Programmheften. Und es waren halt nicht die ganz großen Massen, die dahin strömten. Ist ja auch ein bisschen schwer für so ein Exilfestival. Aber es waren schon großartige Autoren, die da mit Unterstützung unter anderem der Jan-Michalski-Stiftung hingelotst worden waren. Die kamen dann tatsächlich aus New York angereist und aus natürlich dem ganzen osteuropäischen Raum. Also das war schon, da hatten die schon ganz schön was auf die Beine gestellt. Und Bukarest war durchaus auch ein würdiger Ort dafür.
Ja, das denn auch, hat die Stadt quasi eine Rolle gespielt bei diesem Festival? Wurde das aufgegriffen, dass man jetzt dort ist?
Das wurde jetzt nicht so ganz explizit aufgegriffen. Aber es war natürlich, wenn man in der Freizeit unterwegs war, war es natürlich eine absolute Entdeckung wert. Und auch wenn es vielleicht nicht ganz so, also und Bukarest hat eben auch eine Menge Glamour, mussten wir alle feststellen. Also in der Stadt wurde zwar wahnsinnig viel zerstört, nicht zuletzt durch diesen gigantischen Ceausescu-Palast, aber es ist immer noch wahnsinnig tolle Stadtvillen, Paläste, großartige Museen dort. Und dazu hat zum Beispiel Norman Ohler, der Bestsellerautor aus Deutschland, der auch dabei war, Folgendes gesagt.
Also ich liebe es schon alleine, bei Sonnenschein durch diese merkwürdigen Straßen von Bukarest zu laufen, in denen sich ja auch die Tragödien des 20. Jahrhunderts, die europäischen Tragödien, nämlich Faschismus und Stalinismus, so intensiv zeigen, in der Architektur nämlich. Die Stadt ist ja total zerfleddert und eklektisch, was Architekturstile angeht. Das finde ich schon irgendwie sehr anregend. Also ich mag so Städte, die so viel zeigen und nicht nur ein Gesicht zeigen. Bukarest zeigt sehr viele Gesichter und das finde ich inspirierend.
Ja, das ist eben Norman Ohler dazu, der auf dem Festival vertreten war mit seinen beiden Büchern, die sich dem totalen Rausch zum einen und dem Drogenkonsum in der Nazizeit widmen und zum anderen auch dem Buch über LSD, was er kürzlich verfasst hat.
Also das Festival, ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, das fand ja genau am Jahrestag des Krieges statt. Hat sich das auch im Programm niedergeschlagen? Ich nehme es mal an.
Ja, das Thema wurde aus allen Perspektiven betrachtet, literarisch, historisch, politisch. Schon mal sehr beeindruckend war die Rede zum Auftakt des Festivals von einem Professor für Literaturwissenschaften, Radu Vanchu aus Sibiu bzw. Hermannstadt. Der hat sozusagen den Bogen von den ganz frühen Anfängen der Menschheit geschlagen bis in die Gegenwart und festgestellt, dass auf ein Jahr in der Menschheitsgeschichte 150 Jahre Krieg kommen. Und das war schon mal eine sehr eindrucksvolle Zahl. Und er hat eben Paul Celan zitiert und verschiedene ukrainische Autoren zu dem Thema. Also das war schon mal ein eindrucksvoller Auftakt. Und dann, was auch sehr herausstach, war das sogenannte Worldwide Reading. Das ist ja so eine Ulrich-Schreiber-Erfindung, die auch in diesem Jahr am 24. dann stattfand an verschiedenen Orten, so auch in Bukarest. Und da wurden dann Texte gelesen von ukrainischen Autoren und Autorinnen, und auch von Autoren für Autoren sozusagen. Unter anderem auch diese, Victoria Amelina, Sie erinnern sich vielleicht, im letzten Jahr, im Juni, ist die bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen und auch deren Gedichte sind da vorgekommen und auch von anderen Autoren, die in der Zwischenzeit leider verstorben sind.
Und es waren ja auch mehrere Autoren und Autorinnen aus der Ukraine dort. Wen hast du da entdeckt? Wen sollte man unbedingt mal kennenlernen?
Ja, zum Beispiel Ia Kiva, die kommt nämlich aus dem Donetsk und lebt aber jetzt in Lviv inzwischen und die schreibt sehr eindrucksvolle Gedichte von der Entwurzelung und von den Erschütterungen durch den Krieg. Und danach wurde sie natürlich auch, also nach dem Schreiben über den Krieg, wurde sie natürlich auch auf der Poetry Night, an der sie teilnahm, gefragt und hat dann Folgendes dazu gesagt.
I will not polite, but I hear this question from interview to interview.
Das höre ich so oft. Die Frage, wie verändert der Krieg dein Leben? Ja klar, ich habe 30 Jahre in Donetsk gelebt, bin dort zur Schule gegangen und an die Universität und nach 2014 wurde ich eine sogenannte Displaced Person. Und nach 2022 war es dann noch schlimmer. Ich habe wahnsinnig viele Freunde verloren, die einen sind gestorben, die anderen sind ins Exil gegangen und jetzt, wo ich in Lviv lebe, habe ich oft überhaupt gar keine Energie, überhaupt meine Freunde zu treffen.
I lost a lot of my friends. We all under this pressure of stress.
Also das war die Autorin Ia Kiva. Und wen hast du noch so kennengelernt?
Genau, dann wollte ich noch erwähnen, ein anderer ukrainischer Autor kam aus New York angereist. Der lebt da schon seit 20 Jahren, schreibt aber auch über nichts anderes als über die Ukraine und hat im Moment gerade so seine Wurzeln auf dem Dorf in der Ukraine entdeckt. Und das ist dann so das Thema seiner Essays und seiner Gedichte. Und dann gab es noch Maria Iljaschenko, die kam aus Tschechien angereist. Dort lebt sie auch schon seit 20 Jahren, weil ihre Eltern nach Tschernobyl dorthin gegangen sind mit ihr. Und auch sie erzählt sie davon, wie sehr sie noch an ihren Wurzeln in der Ukraine hängt. Und überhaupt hat sie auch sehr stark dieses Thema, ihre Mutter ist Polin, ihr Vater ist Ukrainer und ihre Großeltern kommen doch wieder woanders her. Also die war auch so ein bisschen der Inbegriff von dieser Multikulturalität, die in vielen von den Autoren, denen ich dort begegnet bin, allgemein steckt.
Aber das klingt so, als ob Lyrik da auch eine ganz große Rolle gespielt hat bei diesem Festival.
Ja, das ist wirklich auffallend, dass in Osteuropa Lyrik einfach eine riesige Rolle spielt. Und zwar hat es wohl auch damit zu tun, das wurde mir mehrfach erklärt, dass man Lyrik sehr spontan entwickeln kann als Reaktion auf eine solche Situation, wie sie da dort erlebt wird und wie auch in der Vergangenheit ja einfach so viel Schreckliches in diesem Landstrich passiert ist. Und während man für Prosa doch einfach sehr viel mehr Abstand braucht. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Poetry Nights, Poetry Festivals. Also das wusste ich alles vorher gar nicht, wie intensiv das da so zelebriert wird, auch die Lyrik. Und da habe ich besonders einen interessanten Dichter kennengelernt, Nishita Danilov. Der hat mich besonders beeindruckt. Der kommt aus einem Dorf ganz im Norden von Rumänien, das sehr stark russisch geprägt war und wo es leider auch ein schlimmes Pogrom gegeben hat und wo sehr viele Menschen gelebt haben, die einen sehr strengen orthodoxen Glauben gelebt haben, also so sogenannte Altorthodoxe. Und seine Vorträge waren auch wirklich wie Gebete geradezu. Und vielleicht hören wir ganz kurz das Gedicht, oder vielleicht sollten wir jetzt mal hören, eins seiner Gedichte, das vorgetragen wurde von dem Übersetzer Ernest Wiechner.
Irgendwann mit der Zeit und dem Wasser. Irgendwann mit der Zeit und dem Wasser wird alles zu einem verfließen. Meine Hand, deine Hand, alle unsere Hände zu einer einzigen Hand, die allmächtig ist. Meine Stimme und deine Stimme, alle unsere Stimmen zu einer einzigen Stimme, die allwissend ist. Mein Herz und dein Herz, alle unsere Herzen zu einem einzigen Herz, das allliebend ist. Mein Auge, dein Auge, alle unsere Augen verfließen zu einem allsehenden Auge. Und dann wird es nichts anderes geben als eine einzige Hand, eine einzige Stimme, ein einziges Herz, ein einziges Auge, ein einziges Hirn, das sich mit all seinen Armen ausbreiten wird, mit all seinen Blicken und seinen Gedanken, wie eine riesige Spinne allüberall. Und außerhalb seiner wird es nichts anderes geben als ewigen Frieden.
Genau, das war ein Friedensgedicht von dem Dichter Nishita Danilov aus Rumänien, vorgetragen von Ernest Wiechner. Da gibt es übrigens eine sehr schöne Übersetzung von Jan Konefke, die heißt Die blinden Adler. Also man kann ihn auch auf Deutsch lesen. Und dann möchte ich noch ganz kurz eine junge Moldawierin erwähnen, die auch Dichterin, aber auch Journalistin ist. Und auch die hat sehr stark dann ihre Perspektive aus Moldawien uns vorgetragen und hatte da auch ein schönes Gedicht über ihre Großmutter geschrieben, das ich jetzt vielleicht aus Zeitgründen hier nicht abspielen kann. Aber auch dort, also auch sie so eine Vertreterin, die gezeigt hat, wie sehr die Dichtung einem in so einem Krieg, in so einer Kriegssituation auch helfen kann in gewisser Weise.
Jetzt waren ja auch deutsche Autoren dabei, einen haben wir ja schon gehört und überhaupt wahrscheinlich aus Westeuropa noch mehrere. Wie haben die sich da so eingebracht in dieses Festival?
Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass Norman Ohler dabei war. Der hat mit einem Psychiater aus Bukarest ein Gespräch geführt über eben die Wirkung von Drogen in der Nazizeit bis heute. Das war auch eine interessante Kombination eben aus einem Bukarester und einem Deutschen, die sich da auf der Bühne begegneten. Und dann war Olivier Guesta, gut, das ist jetzt ja kein Deutscher, aber er ist immerhin deutschsprachig. Der kommt ja eigentlich aus Frankreich und der hatte so einen Schwerpunkt auf Europa gesetzt in der Diskussion, die dort stattfand. Und da könnte man vielleicht auch hören, wie er sich dazu geäußert hat.
Für mich, was fehlt am meisten, es ist ein Familiengefühl. Damit wir wirklich solidarisch werden. Wenn du ein Mitglied von einer Familie bist, kennst du die Geschichte, hast du eine gemeinsame Geschichte mit den Mitgliedern der Familie. Und die meisten der Bürger in Europa haben nicht das Gefühl, dass die EU eine Familie ist. Es ist nur ein Supermarkt oder auch eine Union, die sehr, sehr viel und komplizierte Regeln hat, aber man verliebt sich nicht in eine solche Union.
Olivier Guess war das. Also Europa war auch ein Thema bei diesem Odessa-Festival. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass sich die Autoren aus Ost und West da so zusammengefunden haben? Ist das auch ein guter Ort, um sich zu vernetzen?
Genau, das ist ja auch unter anderem der Sinn von so einem Festival. Und das hat tatsächlich, finde ich, sehr gut funktioniert. Die haben sich teilweise auch gegenseitig moderiert. Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um einander wahrzunehmen, auch literarisch. Und es gab viele Gelegenheiten bei den informellen Essen oder was auch immer gefunden hat, wo ich beobachtet habe, dass da auch sehr viel Dialog stattgefunden hat unter den Autoren.
Also auch ein Zeichen der Hoffnung, dieses Festival wahrscheinlich für viele Autorinnen aus der Ukraine. Stefanie von Oppen war beim Odessa Literaturfestival, das in diesem Jahr in Bukarest stattgefunden hat. Vielen Dank für diese Eindrücke. Als Berlins Kultursenator war Klaus Lederer der beliebteste Politiker des Berliner Senats. Und das, obwohl Kulturpolitik ja nicht gerade alle Wähler interessiert. Trotzdem war er deutlich beliebter als seine eigene Partei, die Linke. 6,5 Jahre lang war er Kultursenator. Dann musste er im letzten Jahr nach der Wiederholungswahl und dem überraschenden Ende der Koalition gehen. Und offenbar hat er seitdem Zeit gefunden, eigene Anschauungen zu hinterfragen und ein Buch darüber zu schreiben. Mit Links die Welt retten heißt es, und gestern hat er es im Berliner Ensemble vorgestellt. Thomas Fitzel war für uns dabei.
Fare thee well, land of cotton, cardinal is out of style, honey child, jump for joy.
Der Abend begann beschwingt mit André Hermlin, einem Freund von Klaus Lederer, und dem Lied Jump for Joy. Dabei ist die Weltlage alles andere, als um vor Freude in die Luft zu springen. Als amtierender Kultursenator hätte Klaus Lederer wohl auch den großen Theatersaal des Berliner Ensembles gefüllt. Jetzt musste ihm die Nebenbühne reichen, aber immerhin ausverkauft. Und außerdem hatte er just an diesem Bau seinen eigenen Verdienst.
Die wirklich einzige Baumaßnahme, die ich in meiner Amtszeit begonnen und fertiggestellt habe, war dieses Haus.
Damit war auch das erste Dilemma linker Politik benannt. Sie erfordert viel Geduld und oft zu viel.
Ganz viele Dinge, die wir angeschoben haben, werden jetzt wieder eingeräumt. Das kriegt nie jemand mit, weil es hat ja keiner gewusst, dass wir die angeschoben haben. Und deswegen fällt es auch keinem auf, wenn die nicht stattfinden.
Womit auch schon das eigene Kapitel als Ex-Kultursenator abgehandelt war. Nur einige wenige jüngere Zuhörer, die Mehrheit eher mittelalt bis älter, darunter auch Parteifreunde wie Katja Kipping oder aus seiner Berliner Fraktion. An Sie, die Parteifreunde oder die Linke insgesamt, ist sein Buch ja auch gerichtet.
Dass da sich in den vergangenen Jahren, so seit 2007, 2008, 2012, bei mir selber so ein Unbehagen aufgetan hat. Mit dem, nicht nur wie meine eigene Partei öffentlich agiert hat, sondern durchaus auch, wie die gesellschaftliche Linke insgesamt über die globalen Dinge genauso wie über die kleinen Dinge referiert und reflektiert.
Und da erinnert er an Momente, die ihn als Linken eher ungeduldig und zornig werden ließen. Die uneindeutige Haltung gegenüber Putin etwa oder die empathielose Besserwisserei nach dem Massaker der Hamas.
Ich habe das Buch ja nicht geschrieben, um abzurechnen, sondern wirklich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass mit der Die Linke wird gebraucht nicht so eine Politfloskel sein sollte, sondern es gibt aus meiner Überzeugung ein reales gesellschaftliches Bedürfnis für linke Politik.
Dies möchte er ja hinter sich lassen. Die ewigen Flügelkämpfe innerhalb der Linken. Nur gegenüber Sarah Wagenknecht kann er sich dann doch einige polemische Seitenhiebe nicht verkneifen.
Die umtriebige Medienunternehmerin Sarah Wagenknecht.
Ansonsten setzte er bei der grundsätzlichen Frage an, was war der Ansatz der Linken in der Vergangenheit? Inklusive seiner eigenen Biografie, der als Jugendlicher den Fall der Mauer als ungeheure Öffnung von Möglichkeitsräumen, aber zugleich auch als eine Zeit der verpassten Chancen erlebte. Also der Frage, was ist links heute?
Linke Politik strebt danach, gesellschaftliche Strukturen zu überwinden, die Ungleichheit zwischen den Menschen produzieren und reproduzieren.
Wer diese Überzeugung teilt, kann die ersten 100 Seiten getrost überblättern, denn dann wird man überall nur zustimmen bzw. nichts wirklich Neues darin finden. Interessanter wird es erst im letzten Drittel, denn da geht es ihm um die Frage, wie man sowohl utopischer als auch realistischer werden könne.
Ich glaube, dass viele Leute in unserer Gesellschaft das auch wissen, dass es so nicht weitergeht. Wir können so nicht weiterleben, wie wir im Augenblick leben.
Die Rechte antwortet darauf, so Lederer, mit der großen Niedertracht, dem völkisch begründeten Gruppenegoismus, die liberale Mitte wiederum mit der kleineren Niedertracht, dem falschen Versprechen von weiterem Wachstum und damit Wohlstand, nur jetzt eben ökologisch klimaneutral. Die Linke habe darauf aber noch gar keine befriedigende Antwort gefunden.
Man könnte, und es wäre ja eine linke Herausforderung, die Frage zu stellen, was sind irgendwie Güter, die wir für alle Menschen hierzulande, und zwar durchaus übrigens auch unabhängig vom Pass. Was sind so Basisgüter, was sind so Grundvoraussetzungen des Lebens, die für alle sichergestellt werden müssen, damit auch niemand Angst haben muss, ins Nichts zu fallen, wenn mal irgendein Fairness des Lebens sie oder ihn erwischt.
Klaus Lederer liefert nicht die großen Antworten auf die Fragen, mit welcher Strategie man erfolgreich die extreme Rechte bekämpft und zugleich linke Mehrheiten im Lande wieder zusammenbekommt. Es sind eher kleine Ansätze der Partizipation, sodass zum Beispiel der ökologische Umbau nicht nur als Zumutung durch Verordnungen, sondern als eigene Leistung erlebt werden könne. Doch da ist dann wieder die Geduld, die der Schnellsprecher und Denker Klaus Lederer mit sich selbst nicht immer hat.
Und dann habe ich so das Gefühl, wenn ich nicht schnell genug sozusagen das auch raushaue, dann entsteht ein Stau im Kopf. Und wenn im Kopf ein Stau entsteht, dann hast du plötzlich das Problem, dass so Lücken, dass du den Faden verlierst. Also ich renne vor mir selber weg, ja.
Am Ende gab es nochmals ein Lied, Bei mir bist du schön, gesungen von André Hermlins Tochter Rachel. Und dies traf ja auch auf Klaus Lederer zu, der hier ganz unter Freunden und Wohlgesinnten war.
Thomas Fitzel war bei der Buchpremiere von Klaus Lederer. Mit links die Welt retten für einen radikalen Humanismus heißt sein Buch. Und es ist im Berliner Kanon Verlag erschienen und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ziemlich verunsichernd und beunruhigend sind viele Entwicklungen unserer Zeit, ob es um Fake News und KI oder Konflikte und Politik geht. Der bekannte Astrophysiker, Bestsellerautor und Direktor eines Planetariums Neil deGrasse Tyson setzt sich in seinem neuen Buch mit vielen dieser Fragen auseinander. Im Spiegel des Kosmos, Perspektiven auf die Menschheit, ist der Titel der deutschen Ausgabe und Gerrit Stratmann hat das Buch für uns gelesen. Herr Stratmann, der Titel, der klingt für mich so, als ob da der Astrophysiker gar nicht auf sein Arbeitsfeld, also den Himmel, schaut, sondern eher umgekehrt einen Blick auf die Erde wirft. Was will er uns denn da zeigen?
Ja, dieser Eindruck ist völlig richtig, denn dieser Untertitel Perspektiven auf die Menschheit deutet schon sehr genau an, worum es ihm geht. Er beschäftigt sich eben nicht mit dem Weltall mal, wie in seinem letzten Buch noch, das Universum für Eilige, sondern Er wirft sozusagen von außen einen Blick zurück auf die Erde. Der schaut sich an, was wir hier unten so treiben, weil er das Gefühl hat, dass vieles davon aus der Distanz betrachtet ganz schön irrational ist. Und das nimmt er eben zum Anlass, um mit seinem Buch eigentlich dafür zu werben, der wissenschaftlichen Denkweise, der wissenschaftlichen Methode auch und den Einsichten, die die Wissenschaft gewonnen hat, in unseren Diskursen und Entscheidungen mehr Gewicht zu geben. Denn das tun wir seiner Ansicht nach immer noch viel zu wenig.
Also hält er uns so ein bisschen den Spiegel vor? Und was bekommen wir denn da dann seiner Ansicht nach in diesem Spiegel zu sehen?
Also es gibt eine ganze Reihe von künstlichen Gefechtsfeldern, wie er das so nennt. Also Dinge, über die wir uns ganz unnötigerweise streiten, obwohl unsere Ansichten tatsächlich oft ziemlich dumm sind oder auch uninformiert, wenn man es etwas wohlwollender ausdrücken möchte. Und da beschäftigt er sich mit Politik, mit Religion, mit Schönheit, mit dem Glücksspiel, mit den Aktienmärkten oder auch dem amerikanischen Rechtssystem. Es gibt Kapitel zu unserer Ernährung, über die Gründe, die für oder gegen fleischliche oder vegetarische Ernährung sprechen. In einem anderen Kapitel äußert er sich zu Geschlechtsunterschieden, zu Geschlechteridentitäten. Also eine sehr große Bandbreite an aktuellen Themen, die er hier aufgreift. Und diese einzelnen Kapitel, die sind natürlich keine stringenten Fachaufsätze, sondern die sind gefüllt hier mit anekdotischen Begebenheiten, mit ganz vielen lockeren Erklärungen. Er ist oft auch sehr ironisch dabei. Und immer wieder hält er uns dabei den Spiegel vor mit der Frage, was würden Außerirdische wohl über dieses oder jenes Verhalten von uns denken? Und da ist er sich sicher, denen würde einiges doch sehr seltsam bei uns vorkommen.
Das ist ja wirklich eine interessante Perspektive. Was würde den Außerirdischen denn tatsächlich am unverständlichsten erscheinen?
Ein ganz eindrückliches Beispiel von ihm ist sicherlich diese völlig willkürliche Kategorisierung von Menschen anhand ihrer Hautfarbe. Weil natürlich niemand auf der Welt eine weiße Hautfarbe hat, eine braune oder schwarze, gelbe, rote Hautfarbe wirklich hat. Unsere Hautfarben decken ein unglaublich großes Kontinuum verschiedenster Farbtöne ab und diese Farben sagen absolut gar nichts über unseren Wert oder unsere Fähigkeiten aus. Auch dieser damit verknüpfte Rassenbegriff ist ja aus wissenschaftlicher Sicht lange überholt und Außerirdische würden vermutlich überhaupt nicht verstehen, warum oft immer noch manche Menschengruppen so systematisch anders behandelt werden als andere. Ganz spannend fand ich auch die Vorurteile und Voreingenommenheiten auf einem ganz anderen Gebiet. Neil deGrasse Tyson ist ja Amerikaner und da geht es um Aussagen, die man gemeinhin entweder mit der demokratischen oder der republikanischen Partei in den USA verbindet. Wer von denen legt mehr Wert auf die traditionelle Familie? Wer ist offener oder wer ist abweisender Fremden gegenüber? Welche Partei legt mehr Wert auf wissenschaftliche Erkenntnisse? Das sind so Fragen, wo wir die Antworten zu kennen glauben. Aber wenn man sich mal manche Daten anschaut, wie Neil deGrasse Tyson das in seinem Buch beispielhaft macht, dann ist man doch hier und da überrascht, was dabei herauskommt. Und deswegen ist sein Buch wirklich ein Appell für mehr Gelassenheit, mehr Unvoreingenommenheit, ein Aufruf, nicht einfach so reflexartig irgendwelchen Meinungsmustern zu folgen, sondern Entscheidungen vielleicht mal ein bisschen nüchterner und auch informierter zu treffen.
Also auch rationaler, aufgeklärter, mit mehr Verstand offenbar. Sagt er denn auch was dazu, ob wir überhaupt dazu fähig sind? Denn daran hat man ja gerade in letzter Zeit manchmal so seine Zweifel.
Ja, das thematisiert Tyson jetzt nicht so gesondert in seinem Buch, was natürlich heißt, dass er auf jeden Fall davon ausgeht, dass wir dazu fähig sind, uns auch tatsächlich anders zu verhalten. Das ehrt ihn, damit ehrt er uns alle. Aber ja, natürlich kann man sich fragen, ob dieser Wunsch, wir möchten uns doch alle ein bisschen mehr an objektiven Wahrheiten orientieren, vielleicht auch etwas mehr Demut an den Tag legen, ob das nicht auch etwas naiv ist. Die Geschichte hat gezeigt, dass wir uns schwer damit tun, liebgewonnene Vorurteile abzulegen, unser Handeln dann dem anzupassen, was wir auch wissenschaftlich gesichert wissen können. Tyson ist davon auf jeden Fall überzeugt, dass das gut für uns wäre. Und diese Hoffnung, dass wir uns das Leben dadurch vielleicht auch etwas einfacher machen könnten, wenn wir uns an das halten, was wahr ist, diesen Optimismus, den spürt man hier auf jeder Seite. Manche seiner Ausführungen wirken sicherlich auch etwas provokant, aber ich fand das auch sehr lohnenswert, sich damit zu konfrontieren und könnte mir vorstellen, dass das Buch für viele LeserInnen spannende Herausforderungen oder auch Überraschungen bereithält.
Gerrit Stratmann über ein neues Buch des Astrophysikers Neil deGrasse Tyson, Im Spiegel des Kosmos, Perspektiven auf die Menschheit heißt es. Übersetzt hat das Buch Hans-Peter Remmler. Erschienen ist es bei der Kottaschen Buchhandlung. Es hat 336 Seiten und kostet 25 Euro. Mit Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, hat Michael Ende ein Lieblingsbuch für Generationen von Kindern geschrieben, das jetzt nochmal in einer Neuauflage erschienen ist, über die schon viel gesprochen worden ist. Nämlich in Abstimmung mit den Erben von Michael Ende und denen des Illustrators Franz Josef Tripp hat der Thienemann Verlag das Buch überarbeitet und Begriffe und auch Stereotype, die heute als rassistisch überzeichnet erscheinen und bestimmte problematische Darstellungen gestrichen oder verändert. Wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, wie gelungen diese Neuausgabe ist, zusammen mit der Kulturwissenschaftlerin Olaolo Fajembola, die unter anderem Antirassismus-Trainings für Kinder und Erwachsene, zum Beispiel in Kitas, durchführt und für ihre Arbeit auch schon vielfach ausgezeichnet worden ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Sie haben sich jetzt das Buch angeguckt für uns, den neuen Jim Knopf gelesen und angeschaut. Wie ist so Ihr erster Eindruck? Wie wirken die Änderungen auf Sie?
Auf jeden Fall schon ähnlich so, wie ich es mir auch als Kind gewünscht hätte. Also wenn ich dann das Buch zur Hand nehme und schon auf dem Coverbild die neuen Illustrationen erblickte, ne? Jim Knopf hat endlich realistische Gesichtszüge, die Hautfarbe ist inzwischen nicht pechschwarz und geht eintönig in die Haarfarbe über, sondern hat jetzt eben einen realistischen Braunton, der eben auch Wertschätzung und realistisches Abbild von realen Menschen abbildet. Dann freue ich mich natürlich, dass wir endlich soweit sind, eben auch Klassiker in einem zeitgenössischen Stil zu haben, aber gleichzeitig auch ganz klar, das ist noch das Originalbild, die Originalstimmung, da ist nichts am Inhalt verändert worden.
Fallen vielleicht Kindern, die das zum ersten Mal lesen oder vorgelesen bekommen und deren Eltern auch die sprachlichen Veränderungen wahrscheinlich gar nicht auf? Oder wie ist das gelungen? Ist das im Fluss? Oder?
Absolut, also finde ich gut gelungen. Wie gesagt, es gibt Textteile, in denen es dann darum geht, also im Original wird noch immer sehr viel auf die schwarze Hautfarbe eingegangen und die Träne rollt über die schwarze Backe und dass da jetzt einfach das Schwarz gelöscht wird und die Träne einfach nur noch über die Backe rutscht, ist zum Beispiel ein Moment, da ist ja nichts verloren gegangen, sondern das ist noch im Originalfluss einfach nur zeitgenössisch und mit dem Fokus auf das, worum es geht, eine traurige Moment einfach abzubilden.
Und ja auch immer noch eine aktuelle Geschichte. Sie haben vorhin schon gesagt, endlich ist das erschienen. Hat Ihnen das zu lange gedauert? Wir haben ja immer wieder diese Debatten anhand der verschiedensten Bücher und auch bei Jim Knopf. Hätte das schon längst mal, wäre das schon fällig gewesen?
Ja, für uns natürlich schon, die sich daran schon lange aufgestoßen haben. Ja, also die Kinderbuchdebatte Reloaded 10.0 würde ich jetzt sagen. Also jedes Jahr kommt mit einer eigenen Kinderbuchdebatte. Letztes Jahr ging es um Winnetou, jetzt ist es im Jim Knopf dran. Also da merken wir einfach, es sind ja eigentlich auch immer dieselben Argumente, die dann auch aufgebracht werden, warum keine Veränderung stattfinden darf oder die Verlage, die eben erklären müssen und auch tun. Müssen wir auch tatsächlich heute noch, warum sie diese Veränderungen angestoßen haben. Und ich finde einfach, es wäre schön, wenn wir natürlich sehr viel schneller geschichtlich auch die Klassiker überarbeiten oder einfach mal anschauen und schauen, was für ein Weltbild wurde darin präsentiert. Wie können wir diese zugänglich machen für die neue Generation von lesenden Kindern, die eben, auch wenn sie jetzt nicht als schwarze Person das Buch zur Hand nehmen, etwas vielleicht diese Illustrationen befremdlich finden oder auch diese Erzählung, die in der Illustration steckt, nicht verstehen und deuten können und auch rassistische Bilder und Narrative einfach neu erlernen dadurch. Und da denke ich schon, ja, endlich ist es soweit und ja, wir könnten da ruhig ein bisschen schneller auch ranschreiten.
Und da fällt Ihnen da spontan was ein, wo Sie sich da noch mehr irgendwie Veränderung oder Beweglichkeit wünschen würden in dem Sektor?
Also Also es gibt ja noch wahnsinnig viele Kinderbücher, die jetzt, sage ich mal, jenseits von rassistischen Stereotypen auch Gender und wie Frauen abgebildet sind, ist ja in vielen Büchern noch unhinterfragt und werden immer noch frisch fröhlich neu verlegt mit alten Stereotypenbildern. Auch da könnten Verlage sich mal dran setzen und sich diese Arbeit mal tun. Deswegen Chapeau auch an Thienemann, dass sie das wiederholt tut und inzwischen wahrscheinlich auch eine gewisse Expertise hat, die sie ja gerne auch an andere Verlage weitergeben dürfte. Aber ja, es gibt sicherlich noch viel zu tun und wie wir es sehen und auch erleben können, jedes Jahr kommt es dann doch mit einem neuen Knall, ein neuer Klassiker, der bearbeitet wurde. Einer unter so vielen, ne?
Olaolu Facembola, vielen Dank für dieses Gespräch zur Neuausgabe von Michael Endes Kinderbuchklassiker Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Das Buch ist neu im Thienemann Verlag erschienen.